Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Stefan und ich kennen uns seit über 30 Jahren. Als wir heute Morgen hier in Richtung Gemeinde gefahren sind, dachte ich, na, müssen wir nicht in die andere Richtung fahren? Wir haben früher in Haslo offene Jugendarbeit gemacht. Da waren wir noch mit meinem Käfer unterwegs oder mit deinem Zitrönen. So lange kennen wir uns schon. Er ist unser Trauzeuge und wir sind Gebetspartner seit 12 Jahren, also innerlich sehr viel verbunden, und ja, ich schätze das total und freue mich einfach, hier zu sein, und freue mich, dass wir gemeinsam Gott feiern dürfen in unserer Mitte. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass wir ja nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit verbunden sind, weil du unser Herr bist. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass es in unser Herz fällt und auf guten Boden und reiche Frucht bringt. Danke dafür. Amen. Ja, heute soll es um Jesu Auftrag für uns gehen. Und ehrlich gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, welches Bibelwort bekannter ist als der Missionsbefehl, außer vielleicht noch Johannes 3, Vers 16. Von daher, vielleicht fragt ihr euch auch, wie kann man jetzt Leuten, die so lange im Glauben stehen, was über den Missionsbefehl sagen? Ich versuche trotzdem ein, zwei Sachen zu benennen, vielleicht die erfrischend neu ins Herz fallen und mich selber begeistert, der immer wieder. Ich möchte von den gelesenen Versen einfach die beiden Verse 19 und 20 noch einmal lesen. Da sagt Jesus: Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Eine Frage, ihr als Gemeinde, was ist eure Vision? Ich habe Stefan auch gefragt gestern, er sagte, da gäbe es so 30 Seiten oder so darüber, was die Vision ist. Ich habe gedacht, das ist prima. Es gibt ja diesen schönen Vers aus den Sprüchen 29, 18, da heißt es, ohne Vision oder ohne Offenbarung verwildert ein Volk. Also scheint das doch irgendwie wichtig zu sein, auch wenn das nur ein Vers ist in der Bibel. Also ich muss gestehen, ich bin immer zusammengezuckt, wenn jemand auf mich zukam, so als Pastor, und sagte, Mensch, was ist denn eure Vision als Gemeinde? Weil wir als Gemeinde in Bielefeld, wir haben nur einen Leitsatz, also keine Vision, nur einen Leitsatz. Und der heißt, wir wollen helfen, dass Menschen zu Nachfolgern Jesu werden, gemeinsam in der Liebe wachsen und Gott anbeten. Ich habe mich manchmal geärgert, dass wir den Leitsatz nicht Vision genannt haben, denn hätte ich die Frage immer leichter beantworten können. Aber immerhin ein Leitsatz, dachte ich. Aber wisst ihr, das ist gar nicht so schlimm. Macht euch keinen Stress mit der Visionsfindung für eure Gemeinde. Jesus hat nämlich schon eine für euch, der Missionsbefehl. Wir brauchen eigentlich gar nichts Neues. Er hat uns schon gesagt, was ihm am wichtigsten ist, was ihm am Herzen liegt. Und mit dem zweiten Teil von dem Missionsbefehl haben wir eigentlich so weniger Probleme. Also gerade als Baptisten muss man, glaube ich, über Taufe nicht reden, oder? Taufet sie, hier das schöne Taufbecken direkt hinter mir, das ist doch gar kein Problem. Aber dieser erste Teil, darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Geht hin. Und jetzt haben wir jahrzehntelang die Menschen zu uns eingeladen, statt hinzugehen. Und jetzt hat Gott das einfach mal umgedreht. Er hat gesagt, okay, wenn ihr nicht hingeht, dann schicke ich die Leute zu euch. Und auf einmal haben wir ganz viele Leute, die nach Deutschland kommen, in deren Länder wir vielleicht hätten gehen können und sollen. Und jetzt hat Gott sie zu uns gebracht. Und ich glaube, dass er damit uns eine große Chance gegeben hat, diesen Menschen die frohe Botschaft zu sagen, die sie vielleicht noch nie gehört haben. Und ich glaube, dass wir damit auch als Gemeinden eine große Chance haben. Und ich weiß von Stefan, dass ihr die Chance hier auch nutzt. Wir haben einiges gemeinsam sozusagen, jetzt noch mehr gemeinsam, seit Stefan hier auch Gemeindeleiter ist. Ihr habt auch eine Kita. Wir haben auch eine, zwar erst seit 2010, aber auch inzwischen mit 80 Kindern aus 22 Nationen. Und da haben wir ganz viel von dem gerade, was auch in ganz Deutschland passiert. Wir haben ein Sozialwerk mit einer Flüchtlingskindergruppe und Mütter, die Deutsch lernen und einen Integrationskurs machen können. Und manche davon landen dann auch wieder mit ihren Kindern im Kindergarten. Das ist eine tolle Möglichkeit, weil mit einem christlichen Profil können sie Gottes Wort hören, ganz einfach, und in Liedern singen. Und manche Kinder beschweren sich dann zu Hause bei den Eltern, dass die Eltern die zweite Strophe von dem tollen Lied noch nicht kennen. Ist doch toll, oder? Die Kinder tragen die Botschaft in die Häuser. Und selbst muslimische Eltern bringen ihre Kinder lieber zu uns, weil Atheisten sind ihnen total suspekt und hier wird wenigstens an Gott geglaubt. Und die einzige Einschränkung, die ein muslimischer Vater mal sagte, wenn mein Sohn beten soll bei euch, dann sagt ihm nicht, er soll die Hände falten. Konnten wir gut mitleben. Ja, also wir haben Möglichkeiten, weil Menschen zu uns kommen, die frohe Botschaft weiterzusagen. Und trotzdem sagt Jesus immer noch, geht hin. Und ich glaube, wir brauchen harte Füße und ein weiches Herz. Harte Füße, die auch dahin gehen, wo es vielleicht weh tut. Und ein weiches Herz, dass wir uns noch erbarmen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Bei uns ist es leider manchmal umgekehrt. Wir haben weiche Füße und ein hartes Herz. Wir kommen nicht so richtig in Gang und dann rührt uns das auch nicht mehr an, wenn Menschen Jesus nicht kennen. Jesus weitersagen, das macht manchen Menschen Angst. So ging es auch dem jungen Mann, der gehört hatte, wenn er Christ werden würde, dann müsste er auf jeden Fall auch von Jesus weitererzählen. Und das, da hatte er richtig Angst vor und dachte, nee, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und deswegen ist er nicht Christ geworden. Aber es hat ihn auch nicht losgelassen. Und dann ist er mit einem weisen Seelsorger zusammengekommen und der Seelsorger sagte, weißt du, bei dir hat Gott eine Ausnahme gemacht. Du kannst Christ werden und brauchst es keinem zu erzählen. Echt? Ja, echt. Du kannst nach Hause gehen, kannst in deinem stillen Kämmerchen zu Jesus beten und brauchst es niemandem sagen. Wow. Und er geht nach Hause auf sein Zimmer, setzt sich hin, betet, wird vom Heiligen Geist erfüllt, läuft nach unten zu seiner Familie, wo auch gerade seine Freunde sitzen, und sagt, stellt euch vor, man kann Christ werden und man muss keinem davon sagen. Super, ne? Der weise Seelsorger wusste, was passiert. Wisst ihr, es ist eine gute Nachricht und vielleicht haben wir das vergessen, weil wir sie schon so lange kennen. Es ist die beste aller Nachrichten. Als unsere Tochter Amy geboren wurde, also vor etwa 13 Jahren, da musste man mir nicht sagen, Mensch, erzähl das doch mal anderen. Das ist doch ein tolles Ereignis. Nee, es war völlig klar, gut in Sinn, dass wir da in Greifswald, wo wir damals waren, ich mit Amy auf dem Arm durch den Gottesdienst ging und als es vorbei war und da waren so 300 Leute und ich dachte, hey, warum kommen die nicht alle zu mir, um dieses schöne Kind zu sehen? Ich verstehe das gar nicht, wo laufen die alle hin? Natürlich habe ich das jedem erzählt. Und die gute Nachricht, die wir haben, das ist noch viel mehr. Ja? Jesus hat den Tod besiegt. Das geht nicht nur um sonntags, vormittags was vorhaben. Es geht darum, dass da jemand ist, der unsere Schuld auf sich genommen hat und der vor dem unabdingbaren Tod uns retten kann, indem er uns ewiges Leben schenkt. Das ist mehr als ein Mittel gegen Krebs finden. Das ist der Hammer. Und so viele Menschen kennen das noch nicht. Wie können wir ihnen das weitersagen? Wir bekommen den Himmel geschenkt und auch eigentlich alle anderen Menschen, nur sie wissen es nicht. So ein Riesengeschenk, das müssen wir doch allen weitersagen. Apropos Himmel, kennt ihr die Geschichte von dem älteren Ehepaar, die in den Himmel kommen und frisch angekommen, bekommen sie alles gezeigt und werden rumgeführt und die Frau ist total begeistert, nur der Mann guckt ziemlich grummelig. Und irgendwann guckt seine Frau ihn irritiert und sagt mal, freust du dich denn gar nicht? Ist doch alles so schön hier. Er sagt, du mit deiner blöden, gesunden Ernährung, wir hätten schon vor 10 Jahren hier sein können. Das aber nur am Rande. Geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Macht zu Jünger alle Völker. Das haben wir in den Freikirchen jahrzehntelang umgedreht. Wir haben, glaube ich, eher gelebt, Macht zu Völker, alle Jünger. Also natürliches Wachstum, in dem wir Kinder bekommen haben, die dann auch zur Kirche gegangen sind, hoffentlich. Aber Jesus sagt, nee, es geht anders. Macht zu Völker, alle Jünger. Nein, Macht zu Jünger, alle Völker. Und das meint nicht allein Evangelisation und Übergabegebet. Das ist ja nur der Anfang. Natürlich freuen wir uns, wenn es Menschen gibt, die heute noch zu Jesus finden. Und ja, wir müssen immer wieder neue Wege finden, dass wir Menschen begeistern. Das klassische Evangelisieren, wie man das früher kannte, funktioniert so nicht mehr. Aber es gibt Alpha-Kurse und einiges mehr, um Menschen zu erreichen für Jesus. Aber wisst ihr, so ein Übergabegebet, so ein Anfang mit Jesus, das ist halt wie so eine Geburt. Und ein Neugeborenes legen wir doch auch nicht in den Garten auf dem Rasen und sagen, das wird schon. Natürlich kommt dann, dass wir uns jeden Tag darum kümmern, dass es Essen bekommt, dass es Liebe und Zuwendung bekommt, dass es Aufmerksamkeit bekommt, dass es in guter Umgebung groß wird. Und so ist das natürlich bei jedem, der vom Geist Gottes geboren wird. Da fängt das erst an. Und deswegen sagt Jesus, macht zu Jüngern, nicht sorgt dafür, dass sie mich kennenlernen und folgende Worte einmal nachsprechen. Und das ist die Aufgabe, die er uns gegeben hat. Wie können wir das aber machen? Ich glaube, dass Jesus in anderen Worten ausgedrückt Folgendes möchte. Gott will, dass verlorene Menschen gerettet werden, dass gerettete Menschen hirtlich betreut werden, dass diese Menschen in Jüngerschaft kommen und dass sie zum Dienst ausgerüstet werden und anfangen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, nämlich Salz und Licht sind, wie Jesus es gesagt hat. Es ist Gottes Wille, dass die Gemeinde wächst. Er wollte nicht, dass es bei den 12 bleibt. Und deswegen glaube ich, dass es auch total natürlich normal ist, wenn Gemeinde wächst. Man muss sich eher fragen, wenn sie nicht wächst, was ist denn da gerade, was das hindert? Alles, was gesund ist, wächst. In der Natur ist es ganz normal, dass wenn wir was pflanzen, es wächst. Ist das nicht toll, wie Gott das eingerichtet hat? Also müssen wir schauen, gibt es Dinge, die das verhindern und gibt es Dinge, die das befördern? Die Frage ist, wenn Gott Wachstum schenkt, was pflanzt du eigentlich? Und was gießt du mit dem, was du tust? Was pflanzt du und was gießt du? Bei dir und auch bei anderen Menschen. Und ich glaube, dass wir etwas ganz neu brauchen. Früher war es so, ganz viele Dinge waren noch unbekannt und wir haben nach neuen Sachen gesucht, wir haben nach Informationen gesucht, wie können wir die Menschen besser erreichen. Heute ist das eher umgekehrt. Wir haben so viel Information durch das Internet und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Was wir heute brauchen, ist nicht mehr Information, sondern wir brauchen heute Fokus und Klarheit. Wir brauchen wieder eine Reduktion auf das Wesentliche. Und ich glaube, dass das Jesus genau auch am Herzen liegt. Paulus betet in Epheser 1, 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wir wollen, dass verlorene Menschen gerettet werden. Das heißt, dass sie Gott kennenlernen. Und wie können sie Gott kennenlernen? In unseren Gottesdiensten. Und wir sind gerade dabei, bei uns auch die Gottesdienste wieder neu darauf auszurichten, dass sie das können. Und dass sie Gott im Gottesdienst kennenlernen. Und dazu gehört, dass nach jeder Predigt ein Aufruf kommt. Ein Aufruf, Gott kennenzulernen. Das ist ganz schön komisch, wenn man alle Leute kennt und von allen weiß, dass sie Christen sind. Aber das prägt eine Atmosphäre und startet eine Kultur. Denn leere Stühle sprechen auch eine Sprache. Und da könnte jemand sitzen. Da könnte jemand sitzen, der vielleicht beim nächsten Mal dieses Gebet mitbetet. Und auf einmal fängt man an, darüber nachzudenken, wen man einladen könnte. Weil wenn man sich sicher ist, dass jeden Sonntag dieses Gebet nach der Predigt kommt, dann braucht man auch nicht warten, wann mal wieder ein Gästegottesdienst ist, wo die Leute eine Chance haben. Dann können sie jeden Sonntag kommen. Und deswegen geht es in den Gottesdiensten bei uns vorrangig immer mehr jetzt darum, dass die Leute Gott kennenlernen. Und damit meine ich nicht rein evangelistische Predigten. Es geht um alles. Es geht für Leute, die lange im Glauben gehen, aber auch die, die neu sind. Aber am Ende steht immer die Frage, wie reagiere ich darauf? Und ganz ehrlich, Gott kennenlernen, wer ist damit fertig? Ich nicht. Es gibt immer wieder etwas Neues. Es gibt immer noch etwas, was wir nicht verstanden haben. Und manchmal geht es auch darum, das, was wir verstanden haben, endlich mal zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für den Montag predigen, für die vielen Tage, die vor den Leuten liegen und sie wissen, da sitze ich nicht mit Leuten zusammen, die das Gleiche glauben wie ich. Wie kann ich das in den Alltag mit hineinnehmen? Also Gott kennenlernen und das über die Gottesdienste. Und wir haben da so einen Satz, der uns gerade bewegt und vielleicht kann man den auch auf Hamburg übertragen. Wir wollen es den Bielefeldern einfach möglichst schwer machen, in die Hölle zu kommen. Ja? Und wenn ihr euch damit eins macht, es den Hamburgern möglichst schwer zu machen, in die Hölle zu kommen, das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich finde die Formulierung einfach so klasse. Jesus hat ja davon gesprochen. Johannes 3, Vers 16, dass es ein Verlorengehen auch gibt. Und wir müssen neu über Himmel und Hölle sprechen. Ich mache das besonders gerne auf Beerdigungen, weil wenn die Leute nicht da offen sind, wo dann? Angesichts des Todes, und das wird immer weniger gemacht, aber ich glaube, wenn sie es da nicht hören, wo dann? Aber wir müssen das auch ganz normal sagen, und zwar ohne den drohenden Zeigefinger, sondern einfach als ganz wichtige Information. Denn es ist tragisch, wenn Menschen verloren gehen, weil wir ihnen diese wichtige Information vorenthalten haben. Und dass es einen Gott gibt, der sie liebt und der alles getan hat, dass sie einmal bei ihm sein dürfen. Und das nächste ist Freiheit erleben. Dass gerettete Menschen hirtlich betreut werden, habe ich das hier genannt. Pastoral könnte man auch sagen, aber ich habe hirtlich genommen, weil Pastor heißt eigentlich Hirte. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich auch Veränderungen erleben, wenn wir zum Glauben finden, weil es Dinge gibt in unserem Leben, die Veränderung brauchen. Und das passiert mit dem Stichwort Freiheit erleben in Kleingruppen. Ich habe gehört, hier gibt es auch Hauskreise. Kleingruppen gibt es noch in anderer Form und wir starten jetzt gerade als Gemeinde nach den Sommerferien mit Interessenkleingruppen. Das sind einfach Gruppen, die sich um ein Interesse herum treffen. Da kann es eine Kochgruppe geben oder eine Nordic Walking Gruppe oder eine Fußballgruppe? Das wissen wir nicht. Das wird jetzt demnächst passieren. Das Tolle an diesen Interessenkleingruppen ist, dass alle Leute in der Gemeinde irgendwie Interessen haben, aber die haben sie noch nie in der Gemeinde geteilt. Die haben sie irgendwo außerhalb gemacht und das war noch nie der Grund, sich zu treffen. Und was in diesen Interessenkleingruppen trotzdem passiert ist, dass drei Sachen passieren. Erstens, man tauscht sich aus, wie es einem geht und betet füreinander. Zweitens, es gibt einen biblischen Impuls, das kann die Losung sein oder ein Gedanke aus der Predigt, der einem nachgegangen ist. Und drittens, der Leiter der Gruppe betet jeden Tag namentlich für jedes Mitglied seiner Gruppe. Und das macht einen Unterschied, glaubt mir. Und das Interessante ist, wir machen das Ganze in Semestern. Das heißt, es gibt ein Kleingruppensemester. Das wird jetzt nur 10 Wochen sein bis zur Weihnachtszeit. Und das ist einmal für die Leiter viel einfacher, sich auf 10 Wochen einzulassen, als für eine unbestimmte Zeit, wie es so oft in der Gemeinde ist. Willst du Hauskreisleiter sein? Wenn ich jetzt ja sage, heißt das, dass ich bis zur Rente durchmachen muss? Nein, es gibt eine Exit-Strategie für die Kleingruppenleiter. Sie verpflichten sich nur für eine bestimmte Zeit. Und das Schöne ist, dass es dadurch viel mehr Kleingruppen gibt und dass gerade Leute, die neu in die Gemeinde kommen, viel leichter ein Angebot finden, denn Veränderung passiert in Kleingruppen. Veränderung passiert in Kreisen, nicht in Reihen. Wir sitzen heute hier in Reihen, aber in Kreisen, wenn wir zugewandt sind und voneinander uns was erzählen, da passiert Lebensveränderung. Kleine Frage. Wer kann sich an die letzten 5 Predigten erinnern und mir noch sagen, was ein Satz aus jeder Predigt, den ihr mitgenommen habt? Wer würde das schaffen? Ehrliche Gemeinde, okay. Ich hätte es auch nicht hingekriegt. Okay, zweite Frage. Nennt mir 5 Personen oder überlegt mal, ob ihr 5 Personen benennen könntet, die einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf euer Leben hatten, die in irgendeiner Form für euch da waren, als ihr es gebraucht habt, die euch geholfen haben oder Vorbild für euch gewesen sind. Würden euch da 5 einfallen? Ganz schnell, ja. Und deswegen passiert die eigentliche Veränderung nicht in Gottesdiensten. Das ist für mich als Pastor besonders hart. Man fragt sich immer, ich predige und die Leute haben sich immer noch nicht geändert. Nein, das passiert in Kleingruppen. Wenn wir mit unserem Leben vorkommen dürfen, ins Gespräch kommen und merken, da betet einer für mich, da interessiert sich einer für mich, da ist vielleicht sogar einer durch das Gleiche durchgegangen und jetzt begleitet er mich. Und deswegen ist das in den Kleingruppen so wichtig. Und die Kleingruppenleiter bekommen gesagt, dass sie den Teilnehmern ihrer Gruppe einfach nur einen nächsten Schritt helfen sollen. Die sollen nicht alle Probleme auf sich laden, aber gucken, wo steht die Person und was könnte der nächste Schritt sein? Hat die Person schon Jesus kennengelernt? Dann wäre der nächste Schritt ihm sein Leben gehen. Ist die gerade frisch zum Glauben gekommen? Hey, hast du schon mal über Taufe nachgedacht? Ist das schon passiert? Kennst du deine Gaben? Ist das schon bekannt? Hey, was ist deine Bestimmung? Wie kannst du deine Gaben einsetzen, um einen Unterschied zu machen? Freiheit erleben in Kleingruppen, frei werden von Bindung und von Sünde. Und die Bestimmung entdecken, das sind die Next Steps oder die nächsten Schritte, so kann man das nennen. Die Bestimmung entdecken. Mark Twain hat mal gesagt, es gibt 2 herrliche Tage im Leben eines jeden Menschen. Der erste ist, an dem er geboren wird, und der zweite Tag ist der Tag, an dem er herausfindet, wozu. Bestimmung entdecken. Wir wollen eine Bestimmung haben, wir wollen eine Bedeutung haben, wir wollen erkennen, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat und uns zu etwas berufen hat. Dazu helfen diese Next Steps, dass es an jedem Sonntag wird eine Viertelstunde nach dem Gottesdienst ein Kurs stattfinden für eine Stunde, wo es um 4 unterschiedliche Themen geht. Am ersten Sonntag, was ist die Vision der Gemeinde, der Missionsbefehl? Zweiter Sonntag, wie kann ich meine Gaben entdecken? Also ein Gabentest und innerhalb einer Stunde finden die Leute raus, was ihre Gaben sind. Auf der anderen Seite stehen dann gleich die Bereiche der Gemeinde und mit welcher Gabe man in welchem Bereich besonders gut mitarbeiten kann. Am dritten Sonntag geht es um die Werte der Mitarbeit. Und das sind ganz einfach 4 Sachen. Gott lieben, Menschen lieben, das Beste geben und in allem eine gute Haltung bewahren. Ganz einfach. Aber für jede Situation anwendbar. Und das prägt eine Kultur einer Gemeinde. Das sind die nächsten Schritte. Und auf diese Weise können Leute durch die Sonntage gleich direkt erfahren, was ist eigentlich meine Gabe, was ist meine Berufung. Und am vierten Sonntag stehen dann alle, die irgendeinen Dienstbereich in der Gemeinde haben, mit dem Schild. Kindergottesdienst, Seniorenkreis, Royal Rangers sind bei uns die Pfadfinder. Und die Leute können direkt auf die zugehen und sagen, hey, bei dir würde ich gerne mal mitarbeiten. Und das Schöne ist, das passiert an jedem Sonntag. Also am nächsten Monat wieder am ersten Sonntag das Gleiche. Und die Leute können wann auch immer einsteigen und entdecken automatisch ihre Gaben, entdecken ihre Berufung und können in den Dienstgruppen einen Unterschied machen. Denn das ist das, worum es eigentlich geht. Dream Team hat mal jemand geprägt, den Begriff. Ich fand das ganz klasse, auch wenn man skeptisch gegenüber dem sein, dass die englische Sprache in die deutsche immer mehr Einfluss nimmt und das kann man alles komisch finden. Manchmal ist das aber auch ganz hilfreich, weil es manchmal so ein bisschen eine andere Klangfarbe reinbringt. Dream Team, wenn man das jetzt übersetzen würde, Traumgruppe, klingt irgendwie anders. Meint auch nicht das Dream Team im Original, also nämlich ein großartiges Team, das traumhaft zusammenarbeitet. Traumgruppe könnte auch eher Träumergruppe im Deutschen werden und das meinen wir ja nicht. Und Dienstbereich klingt auch manchmal ein bisschen viel nach Arbeit, oder? Aber in einem Dreamteam will doch jeder dabei sein, oder? Mitarbeiten. Und dann einen Unterschied machen. Wir sind dazu berufen von Gott, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Salz und Licht zu sein. Leute durstig danach machen, dass sie dabei sein wollen. Dass sie den Gott kennenlernen wollen, der sie liebt. Und deswegen geht es um gabenorientierten Dienst an der Stelle. Ein letztes habe ich noch mitgebracht. Den habt ihr schon gesehen? Habe ich zu früh geklickt. Okay, habt ihr schon mal so einen Ball gesehen? Gibt es auch noch nicht so lange. Kennt ihr Stiftung Marburger Medien? Ist das bekannt? Das ist eine ganz tolle Stiftung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wort Gottes einfach schön weiterzugeben auf Postkarten und allen möglichen Sachen. Es gibt Kerzen und Sprüche und kleine Hefte und so weiter. Und die haben jetzt was Neues, nämlich diesen Ball. Und auf diesem Ball steht ballgefunden.de. Wenn man auf diese Seite geht, weil man so einen Ball gesehen hat, dann empfängt ein kleiner Text: Mensch, herzlich willkommen, du bist bei einer Schatzsuche. Es wird ein Liedvideo, das man anklicken kann, abgespielt, wo es darum geht, kannst du mich hören? Das singt ein junger Mann und eine junge Frau, die er zum Candlelight-Dinner einlädt. Man denkt erst, hey, ist das eine Liebesgeschichte? Und dann gegen Ende sitzen da immer andere am Tisch bei diesem Candlelight-Dinner. Und andere Personen, ältere, jüngere Männer, Frauen, Kinder. Und es wird deutlich, hey, das kann es irgendwie doch nicht sein, diese Liebesgeschichte. Und dann gibt es darunter zwei Links, mehr zum Film.de und Ballverstecker finden. Denn diese Bälle kann man kaufen für 1 Euro und bei Lidl ins Obstregal legen oder im Bus auf den Sitz legen oder auf dem Kinderspielplatz liegen lassen. Und so einen Ball nimmt jeder gerne mit, oder? Ist ganz harmlos, ungefährlich. Und irgendwie steht da nichts draus, außer ballgefunden.de. Und wenn die Leute mit dem Handy oder sonst wo nachgucken, finden sie erstens dieses Video und zweitens dann mehr zum Film.de, dass es eigentlich um Gott geht. Der fragt, kannst du mich hören? Ich gebe so viele Signale. Hast du schon mal über mich nachgedacht? Es gibt so tolle Möglichkeiten, wie wir Menschen auf uns aufmerksam machen können. Und ihr könnt euch auch als Gemeinde eintragen, denn seid ihr nämlich die Ballverstecker. Und dann finden die Leute, die den Ball gefunden haben, eure Gemeinde und können hierher kommen und mehr über Gott erfahren. Auf diese Art und Weise können Menschen Jesus kennenlernen. Und wir können kreativ Bälle verstecken und es ihnen auf diese Weise leicht machen. Gott hat uns als Schöpfer so viele Ideen gegeben und lasst uns die alle nutzen, damit Menschen Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Denn darum geht es in dem Missionsbefehl, dass wir die Welt verändern. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass du dich getraut hast, diesen Auftrag uns weiterzugeben. Und dass du auch gesagt hast, dass du uns damit nicht alleine lässt. Bitte ich, dass du diese Aufgabe ganz neu in unser Herz schreibst und dass wir ganz neu durch deinen Geist Freude dafür bekommen, die leeren Plätze hier zu füllen und immer mehr Menschen mit dir bekannt zu machen, dass dein Reich gebaut wird und dein Wille geschieht. Amen.